Junge Junge, der Podcast der LAG Jungenarbeit NRW mit vielfältigen Themen und Perspektiven rund um die Jungenarbeit. Thema heute:
Frauen und Männer in der transkulturellen Jungenarbeit. Ganz nach dem Motto: Wer darf eigentlich was? Heute zu Gast Olaf Jans von Mannigfaltig e.V. aus Hannover und Susanne Lohaus von Jungs e.V. aus Duisburg. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge der Landesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit. Junge, Junge. Heute haben wir zwei Gäste hier im Studio, würde ich sagen. Einmal Olaf Jans von der Anlauf- und Beratungsstelle Mannigfaltig aus Niedersachsen-Hannover. Und aus einer ganz anderen Ecke, nämlich dem tiefen, tiefen Westen aus Duisburg, haben wir Susanne Lohaus von Jungs e.V. und dem städtischen Jugendzentrum Zitrone. Hallo erstmal an euch, dass ihr da seid. Und vor allen Dingen am Anfang der letzten Folge haben wir einen kleinen Fragenhagel gehabt. Fragenhagel an Olaf. Olaf ist heute hier, der muss den nicht nochmal über sich ergehen lassen, aber Susanne muss. Und zwar fangen wir mal gleich an. Hallo Susanne.
Hi Kai.
Unna oder Duisburg?
Duisburg.
Metal oder Gothic?
Metal.
In meiner Wohnung ist das Männlichste?
Der Hund.
Wein oder Bier?
Bier.
Camping oder Cluburlaub?
Camping.
Wenn ich traurig bin, dann mache ich?
So verdammt vieles manchmal.
Wenn ich ein Obst wäre, wäre ich?
Eine Schlehe.
Jungen sind?
Wundervoll.
Danke.
Bitte.
Und natürlich auch Olaf, schön, dass du wieder mit dabei bist in deiner mittlerweile zweiten Runde bei Junge Junge.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Aber direkt am Anfang mal einen Blick rüber zu Susanne als neue Kollegin hier in der Runde. Geschichtlich gesehen, Frauenarbeit bzw. Mädchenarbeit konzipiert als die Arbeit von Frauen für Mädchen im homogenen Setting. Jungenarbeit, Fragezeichen, können Frauen Jungenarbeit? Können Frauen transkulturelle Jungenarbeit? Vielleicht mal direkt die Frage an dich.
Können Frauen Jungenarbeit? Ja, ich finde, Frauen müssen Jungenarbeit können, weil Jungen authentisch reflektierte Erwachsene jeglichen Geschlechts brauchen. Es ist nochmal eine Frage und es ist eine Streitfrage auch, glaube ich. Wie ist Jungenarbeit definiert, ne, wenn es um diese klassischen Settings geht, Männer arbeiten mit Jungen, um einen homogenen Raum zu bieten, was ein pädagogisches Ziel hat, ist es das eine, aber wenn ich Jungen ins Ziel nehme als Adressat meiner Arbeit, dann würde ich es auch sagen, dass Frauen Jungenarbeit können und können müssen.
Gleiche Frage nochmal weitergegeben an Olaf. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also ich würde es mal so sagen, wir haben uns jahrelang, seit 30 Jahren würde ich sagen, darum bemüht, dass sich Männer auch um Jungs kümmern. Und so die Erfahrung schon so ist, dass wenn sich Menschen um die Geschlechtlichkeit von Jungs kümmern, sind es eigentlich in der Regel eher die Frauen. Und wir es sehr wichtig finden, dass Männer genau diesen Raum nutzen. Und ich weiß einfach, dass viele Kollegen auch so ein Stück Schiss haben, mit Jungenarbeit anzufangen. Ich sag's mal so hart, weil sie Schiss vor der fachlichen Bewertung der Frauen haben. Und in diesem Rahmen glaube ich, dass es nach wie vor gut ist, auch für Jungs und Männer eine gewisse Homogenität anzugehen. Und man muss es dann meinetwegen nicht so nennen. Das, was ich auch problematisch finde, ist, dass damit ein Ausschlussdiskurs oft stattgefunden hat. Also, dass man so tut, als würden die Männer bessere Arbeit machen als die Frauen, was die Jungs anbelangt. Und dann sagt ihm, Jungenarbeit ist was Tolleres als dann irgendwie so Arbeit oder so, dann können wir es meinetwegen auch Jungenarbeit nennen aus meiner Perspektive, aber ich glaube, wir brauchen einen eigenen Raum, um zu sagen, wenn ich als Mann gelesener Mensch mit Jungs arbeite, gibt es eine Gleichheitserwartung und das ist ein gewisser fachlicher Raum und wenn ich als Frau gelesen bin und arbeite mit den Jungs, entstehen ein Stück andere Räume und das würde ich so benennen und es ist einfach nicht das Gleiche.
Das gehe ich voll mit und dabei finde ich es auch besonders wichtig, dass sich Menschen, die pädagogisch agieren und zwar auch in sich ihrer Geschlechtlichkeit sehr bewusst sind, wie sie agieren, aber auch wie sie gelesen sind, sehr bewusst darüber sind, welchen Raum sie damit eröffnen, was du gesagt hast. Und wenn ich mir als Frau überlege, warum mache ich diese Arbeit eigentlich? Warum habe ich ein Interesse daran, im Kontext von Jungenarbeit zu wirken, eine Frau zu sein in der Arbeit mit Jungen, geschlechterreflektiert? Mache ich das, weil ich Jungen richtig machen will? Mache ich das, weil es mir einen Statusgewinn gibt vielleicht? Mache ich das, weil ich denke, die männlichen Kollegen kümmern sich nicht vielleicht genug, oder mache ich das aufgrund der Jungs willen? So, das finde ich auch nochmal eine sehr entscheidende Frage, auf das wir da hinkommen, da eine Qualität zu entwickeln und gemeinsam auch in eine Reflexion zu gehen.
Du hast von Statusgewinn gesprochen. Das hat mich jetzt ein bisschen hellhörig gemacht. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären und nochmal drauf eingehen? Was meinst du damit genau?
Wenn ich als Frau mit Jungen arbeite, ist genau diese Frage total entscheidend, warum ich das mache. Und ich, Susanne, arbeite im Duisburger Norden mit Jungs, denen schon die Zuschreibung widerfährt, dass sie einfach sehr schwierig sind. So, ne? Deshalb werde ich im KollegInnenkreis einfach erstmal ganz schnell so, oh, das machst du, ne? Das ist natürlich schon grandios. Aber ich muss mir die Frage stellen, mache ich das deshalb oder mache ich das aufgrund der jungen Willen? So, ne? Und mein Anspruch ist ein ganz anderer da drin. Ich will Jungs Räume bieten können, in denen sie genau frei von diesem Druck sind, in dem ich sie als Frau nicht betrachte als in erster Linie als die Schwierigen, so, sondern auch ganz andere Jungen sehe und Jungen in ihrer Vielfalt sehen kann. Also, dass Männer mit Jungen arbeiten, wird immer so ein bisschen auch vorausgesetzt. Ne? Auch da sind ganz häufig Anforderungen und Zuschreibungen drin. Merkst du das auch, Olaf?
Zuschreibung auf jeden Fall und auch so Reduktionen. Also, dass wenn zum Beispiel in der Jugendhilfe gesagt wird, ja, die Jungs hier brauchen so einen Kerl, dann ist damit eben schon eine bestimmte Art von Ansprache gemeint. Und ich würde eher nochmal so sagen, in meiner Generation der jungen Arbeiter, die so angefangen haben, das sind sehr viele dabei. Das haben wir so in Fortbildungseinheiten, in Selbsterfahrung sehr häufig gehabt, die eben selber vielleicht nicht ganz so typische Jungs waren. Also ich persönlich bin kleiner. Ich war in der Jugend auch immer eher einer von den Jungs, die vielleicht ein bisschen draußen waren oder so. Und in der jungen Arbeit erfährt man da natürlich auch so einen Aufstieg. Also wie du das für die Frauen gerade beschrieben hast, das gibt es für Männer dabei auch. Und ich merke das immer, wenn ich als so vom Taxifahrer zum Beispiel gefragt werde, was ich mache. Wenn ich Pädagogik sage, dann ist das eher immer ein bisschen langweilig. Wenn ich dann sage, ich arbeite mit Jungs, aha, wenn ich dann noch sage, mit Migrantenjungs, und dann, ja, das ist ja schwierig. Und da kriege ich natürlich dann Wertschätzung und Achtung für so. Also insofern ist das schon sehr analog. Aber vielleicht ist es an dieser Stelle durch diesen Diskurs, so wenn wir zum Beispiel das Geschlechterthema nehmen, wir haben früher so ein geflügeltes Wort gehabt, weil wir gesagt haben, seitdem sich Männer um das Geschlechterthema fühlen, ist das Geschlechterthema geadelt. Also solange sich nur Frauen darum gekümmert haben, war das eben so ein Randthema irgendwie oder so. Und jetzt, wo wir als Jungarbeiter kommen und so weiter, und da haben wir wirklich ganz andere Zeiten erlebt, wo wir wirklich jedes Jungprojekt in die Presse gekriegt haben und so weiter. Also auf einmal ganz viel Anerkennung, oder das ist auch von vielen Frauen rückgemeldet worden ist, so, ja, seit Jahren kämpfen Frauen um bestimmte Ressourcen und jetzt kommen Männer auf die Bühne und die kriegen die irgendwie ganz schnell. So, und ich würde auch so sagen, viele unserer jungen Arbeitsprojekte, die wir am Anfang vor allem gemacht haben, waren eben engagiert durch Frauen, also engagierte Frauen, die was getan haben, die uns dann engagiert haben, da was mit den Jungs zu machen. Insofern auch so eine Aufstiegsgeschichte, die es zu reflektieren gilt. Und die Frage, die wir uns einfach in der jungen Arbeit immer stellen müssen dabei ist, welche Art von Männerbilder wollen wir eigentlich anbieten? Sind wir da wirklich Vorbilder? Sind wir Modelle? Was sind wir da eigentlich so? Und da ist schon, dass ich merke, dass es an vielen Stellen sehr hilfreich ist, wenn Frauen in der Arbeit mit beteiligt sind. Also da würde ich jetzt fast anders argumentieren als vorhin, dass es dann auch gut ist, zum Beispiel im Tandem Gewaltseminare zu teamen. Ja, damit die Jungs auch die Frau als Frau erleben, damit man nicht nur über Frauen spricht, sondern sie sind dann gezwungen, mit Frauen zu sprechen. Sie haben dann ein Modell, die Dinge zu verhandeln.
Genau, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es um Zusammenarbeit von weiblichen und männlichen Fachkräften geht. Gibt es da bestimmte Standards oder Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, damit eben geschlechtersensible, reflektierte Arbeit funktionieren kann mit jungen männlichen Geflüchteten? Holt mal da aus. Wie sind da eure Erfahrungen?
Ich fange mal am besten an. Wie ist die Erwartung an meine männlichen Kollegen, wenn es darum geht, was bieten wir Jungen, was müssen wir Jungen bieten? Ein großes Thema ist dabei tatsächlich, Männer werden häufig adressiert, wenn Jungen schwierig sind, was du ne, schon gesagt hast, und dass es ein Korrektiv haben muss, oder echte Kerle sollen mal mit den Jungs toben, ne, in diese Richtung gehen. Und eine Anforderung von mir wäre, was ich immer wieder sehe, echtes Kümmern um Jungs, so, sich Sorgen um Jungs. Das ist so ein Thema, was ich ganz wichtig finde, dass Männer das machen. So, ne? Auf dass Frauen auch nicht in so einen Zuchtzwang kommen. Und das ist auch so ein Ding, was passiert. Irgendwie müssen Frauen in dieser Arbeit ein Ersatz sein, oder manchmal sehen sie es auch selber so. weil meine männlichen Kollegen sich nicht echt kümmern um Jungen, muss ich das jetzt machen oder mache ich das? Ne? Und ist dann Frau Ersatz für Mann, obwohl es eigentlich natürlich total wertvoll wäre für Jungen, wenn Männer spüren, sehen, was Jungen vielleicht brauchen und ein echtes Kümmern zeigen. Wie siehst du das?
Ja, die Schwierigkeit, wenn man umgekehrt sagen würde, ist, glaube ich, für viele Männer an der Stelle, so den Raum und die Ruhe zu kriegen, das dann in der Form zu machen, wie man es selber will. Also ich habe es oft erlebt mit jungen Kollegen, die im Jugendzentrum zum Beispiel bei einer erfahrenen weiblichen Fachkraft sozusagen landen und die dann das Gefühl haben, so das, was sie jetzt aber anbieten, ist auch dann irgendwie doch nicht in Ordnung. Sie sollen zwar irgendwie ein Beratungsangebot oder irgendwie machen, aber dann ist es den Frauen zu mackerhaft oder ist es ihnen zu cool oder zu rational oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, vielen Männern da auch an so einem Standing fehlt, ja, zu gucken, was ist denn mein männliches Angebot? Weil man muss auch deutlich sagen, das bleibt nach wie vor das Ding. Man behauptet immer, Männer wären da mehr für Jungs da. Wenn man genauer schaut, ist es aber oft so, dass wirklich der beratende Aspekt eher bei Frauen gesucht wird, auch von Jungs. Vielleicht wegen so Mutterbild oder so, weil man es Mutti auch schon alles erzählen konnte oder so, wie auch immer. Also man muss sehr deutlich was tun. Und ich glaube, damit ich das als Mann kann, brauche ich die Gewissheit, dass ich so die Rückendeckung von der Kollegin habe und umgekehrt, dass ich sehr deutlich Rückendeckung für das gebe, was die Kollegin tut. Und das finde ich in der Praxis manchmal ganz schön schwierig.
Mhm. Gebe ich dir total recht. Ne? Und ich fände genau da eine Politik von Verständigung total gut. Ne? Wie können wir ja auch um Jungs diesen Normierungsdruck nehmen, auch ganz klar wir in unserer Beispielhaftigkeit auch Geschlechterbilder mal irritieren. Ne? Wenn du sagst, dass Jungs häufig das Beratungsangebot suchen bei den Frauen und die Männer eher adressiert werden für, weiß ich nicht, mach mit mir was Abenteuerartiges, dass wir auch durchaus in unseren Angeboten das sichtbar machen. Ne? Die Frage ist ja auch immer in der konzeptionellen Arbeit, wer konzipiert was, für wen, aus welcher Position heraus? Ne? Oder bin ich mir wirklich so klar? Ich glaube, wir sind ganz klar positioniert, dass wir keine Stereotypen, Geschlechterbilder darstellen wollen. Aber es wird ja nun mal wirklich erlebbar und sichtbar, gerade in dem, was wir tun und wie wir handeln. Das eine ist das Sagen und das Sprechen und das andere ist das wirkliche Leben. Und da wünsche ich mir total häufig, also tatsächlich ein ehrliches und besprechbares Miteinander, trotz gesellschaftlich existierender Hierarchien und auch eine Tabufreiheit. Ne? Also die Frage ist irgendwie, was kann ich thematisieren im Team und was müssen wir übereinander wissen?
Ja, was müssen wir wissen? Ich glaube, ich würde es nochmal so verstärkt zu sagen, das ist wie eigentlich zu Hause in Erziehung genauso. Also Kinder sehen sehr stark, welche Haltung wir haben. Wir können teilweise irgendeinen Spruch machen, wir können irgendwelche Sachen sagen, aber die Haltung dahinter, die ist oft spürbar. Und da würde ich mir so in der Praxis wünschen, weniger Symbolpolitik zu machen. Also du als Frau musst jetzt unbedingt bohren und Fußball spielen. Ich als Mann muss unbedingt handarbeiten und keine Ahnung oder so. Und dann ist es aber zu spüren, dass ich mir das nur abzwinge, dass du dir das abzwingst. Dann ist das die Frage, ist das gut? Und ich würde mir so Räume wünschen, in denen wir uns einerseits pushen, andere Dinge auszuprobieren. Also nicht, weil ich Mann bin, gehe ich nicht an den Maltisch oder so, sondern Maltisch liegt mir vielleicht fern. Also gucke ich mal, wie ich auch als Mann am Maltisch sitzen kann, so, dass ich das versuche. So einerseits, aber andererseits eben auch zu sagen, ich muss mir nicht, ich muss nicht nur auf Sachen auf die Fahne schreiben, sondern es muss in der Haltung ankommen. Und wenn du Austausch sagst, das, was ich selten erlebe, ich könnte es einmal pointiert sagen, ich habe selten so schlechte Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen gesehen, wie in genderbewussten Teams. Ne, wo ich das Gefühl habe, wenn das so ein Wunderpunkt ist, man guckt auf Geschlechtlichkeit, dann gelingt es viel weniger, als wenn man das vielleicht anders tut. Und von daher würde ich mir wünschen, wie kriegen wir einen Raum hin, uns rückzumelden, wann wir uns in die Ecke gedrängt fühlen, wann wir uns bewertet fühlen, wann wir uns nicht wertgeschätzt fühlen, wann wir das Gefühl haben, die andere redet zu viel oder redet zu wenig oder zeigt sich zu viel, zeigt sich zu wenig oder so. Also das besprechbar zu machen. Also so ein Begriff, den wir beide ja auch immer oft wieder betonen, ist ja so Fehlerfreundlichkeit. Wie können wir mit einer Fehlerfreundlichkeit trotzdem in Dialog darüber gehen. Das ist für mich die große Praxisfrage.
Das hört sich doch danach an, als müsste es sogenannte Must-Dos oder No-Gos geben. Lass uns doch mal konkret werden an der Stelle für unsere zuhörenden Fachkräfte. Wenn es zum Beispiel zu sexistischen Momenten in einer Einrichtung kommt, was bedeutet das dann für mich als männliche Fachkraft, aber auch für die weiblichen Fachkräfte?
Also wichtig wäre mir auch dabei nochmal zu sagen, es geht nicht um moralische Zuordnung, wer ist richtig, wer ist falsch oder so. Aber von der Männerseite würde ich sagen, wir müssen sehr selbstkritisch darauf gucken, wie wir in so einen Schulterschluss mit den Jungs kommen und die Frau dabei außen vor lassen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Regeln durchzusetzen. Habe ich das in Jugendzentren schon nicht selten erlebt, dass so männliche Kollegen dann argumentieren wie, naja, die Chantalle, nenne ich es jetzt mal, die Chantalle, die sagt das dann immer so, die ist dann so ein bisschen zickig gerade oder so, aber das würde ich dann mal machen, sonst gibt es Ärger nachher mit ihr. Also mit anderen Worten, ich distanziere mich als Mann von dem Ganzen und trage es nicht selber mit aus und so weiter. Das wäre für mich zum Beispiel ein No-Go. Ich lasse im Prinzip die Frau als die Dominante, die Zickige, die Nervige, wie auch immer dastehen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht will, aus so einer Absicht heraus, ich will ja die Jungs irgendwie erreichen, mit ihnen auf einer Seite sein oder so. Ne? Und da würde ich sagen, also sowas zu reflektieren wäre Must-Do. Und so draufzuhauen, unbewusst einfach mitzugehen, nicht empfänglich zu sein für Kritik in dem Bereich oder so, wäre eben ein No-Go.
Ich ergänze nochmal auch weitere No-Gos, gerade so im Alltag von Arbeit zum Beispiel im Jugendzentrum. So, ne? Gerade so außerhalb von gerade Projekten oder von Gruppenangeboten und so weiter, so im ganz normalen Miteinander in den Pausen mit Jugendlichen tauchen unheimlich viele Situationen auf, die in irgendeiner Form sexistisch aufgeladen sind, ne? Oder wo einfach Geschlechterbilder eine Normierung kriegen. So, und das zu bemerken und das tatsächlich wechselseitig zu bemerken, das ist total spannend. Und das macht ja auch gerade Qualität aus. Und da geht es gar nicht immer nur darum, ein Korrektiv zu sein und nur bei Jungen ein Korrektiv zu sein, sondern wie können wir auch miteinander in einem Mixed-Couple-Team spielerisch und auch durchaus humorvoll damit umgehen, ne? Um es auch für die jungen Menschen auch einfach machen, es aufzunehmen, dass sie Irritationen bemerken, ohne oha, was kommt denn da schon wieder, ne? Das Gefühl zu bekommen.
Jetzt haben wir so ein bisschen aus dem Arbeitskontext von Duisburger Norden und Hannoveraner Westen gesprochen. Aber was ist denn seit 2015? Vor allen Dingen nach der Silvesternacht 2015, 2016, nachdem das mediale Narrativ sich dann doch stark geändert hat, was junge Geflüchtete und vor allen Dingen junge männliche Geflüchtete angeht. Wir schaffen das, war irgendwie passé und Willkommenskultur ade. Und da stellt sich mir doch die Frage, gab es ab dem Zeitpunkt irgendwelche besonderen neuen Anforderungen und Herausforderungen für Mixed-Couple-Teams in der Arbeit mit jungen männlichen Geflüchteten?
Als erstes finde ich dabei nochmal wichtig zu sagen, dass diese Bilder, mit denen junge männliche Geflüchtete beladen sind, gar nicht das repräsentieren, wie wir junge männliche Geflüchtete häufigst erleben. Und zwar, es gibt so Bilder, die transportiert werden in Medien von gewalttätigen, frauenunterdrückenden jungen Männern. Und ganz häufig ist es in meiner Arbeit so gewesen, dass gerade neu angekommene junge männliche Geflüchtete einfach unheimlich angepasst und auch eine Form von Überhöflichkeit also gegenüber mir gerade gezeigt haben. Das als erstes, als Herausforderung, das zu sehen, ist, glaube ich, die Frage, was muss ich denn tatsächlich jungen männlichen Geflüchteten bieten können? So, ne? Und geht es dabei um irgendwelche Integrationsmaßnahmen, die ihnen zeigen sollen, wie die angeblich aufgeklärte westliche Gesellschaft funktioniert? Oder geht es dabei eher auch einfach mal zu Räume zu bieten und Fragen zu stellen und Möglichkeiten den Jungen zu bieten, zu gucken, wo will ich denn hin oder wie geht's mir denn gerade und was sind denn überhaupt Möglichkeiten, die ich gerade habe und da auch einfach stärkend wirken zu können, weil es einfach eine unheimlich belastete Zeit ist und eine belastete Zeit, wo Jungen alleine gelassen werden und Jungs auch alleine gelassen werden mit auch noch einem Erwartungsdruck, wie Jungen traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben.
Also deine Frage, Kai, war ja auch nochmal in diese Richtung, gibt es da so an diese geschlechtliche, gegengeschlechtliche Zusammenarbeit auch besondere Anforderungen oder so, ne? Und das ist eben so, was ich so sagen würde, für mich ist es leicht, mit dir, Susanne, da zusammenzuarbeiten, weil du eben mit dieser Haltung reingehst. Das, was mir an mehreren Stellen mit Geflüchteten schon begegnet ist, ist, dass Frauen da waren, die eben mit diesen kulturalisierenden Bildern auf Geflüchteten auch arbeiten, also die sich wünschen, dass ich die Jungs sozial mache, dass ich ihnen beibringe, wie man respektvoll flirtet, dass ich ihnen beibringe, wie man sich ich nicht respektvoll verhandle und so weiter. Ne? Und an dieser Stelle erlebe ich sie aber gar nicht. Ich erlebe es eben genau, wie du sie beschrieben hast, dass sie eigentlich sehr suchend sind. Gerade Menschen, die frisch in Deutschland ankommen, sind sehr lernoffen, sie sind sehr erlebnisoffen und so. Und das heißt, da auch eine Ruhe zu haben, sie in ihrer Suchbewegung zu begleiten, darum geht es. Und das eben nochmal hinzukriegen. Aber ich finde, durch diese mediale Aufladung, ne, immer wieder die Kölner Silvesternacht benannt und so weiter, also all diese Bilder, die so durchgehen, sind ja immer rassifiziert, sie sind sexualisiert, sie sind in Umfeld von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung gelegt. Wenn dann Leute behaupten, seitdem Geflüchtete da sind, gibt es Gruppenvergewaltigung. Also so jenseits jeglicher Realität, aber wird behauptet. Und wenn das bei Frauen ankommt, dann ist mein Wunsch an Frauen ganz deutlich oder auch eine Voraussetzung, damit wir vernünftig gemeinsam zusammenarbeiten können, ist das Reflektieren von diesen mächtigen Bildern. Ich verstehe, dass diese Bilder Angst machen, ich verstehe, dass sie auch viel auslösen oder so, aber genau darüber müssen wir uns eigentlich verständigen. Und das wäre so eine Erwartung. Und dann wäre es eben die Erwartung an mich und meine Kollegen auf der männlichen Seite eben auch da wieder zu gucken, dass wir wirklich es gewährleisten, eben nicht nur Teilnehmer zu zählen, sondern dass wir wirklich Teilhabe geben. Das heißt, irgendwie Räume zu öffnen. Und das heißt auch, dass wir manche Dogmen, in Anführungsstrichen, oder so Lehrsätze der jungen Arbeit zurückstellen müssen. Ne? Also, dass manche Dinge funktionieren im Umfeld mit männlichen Geflüchteten nicht so, weil einfach viel Unsicherheit mit Status und ähnlichen Dingen ist und weil eben sehr viele Bilder auf sie einprasseln. Und da würde ich mir auch wünschen, mit Kolleginnen, dass man so wie wir in Diskurs gehen, sich wirklich auch Zeit nimmt. Die muss man auch institutionalisieren. Man muss im Alltag wirklich sagen, es reicht nicht, ein Jugendzentrum zum Beispiel aufzumachen und wieder zuzumachen, sondern man braucht auch dann die Zeit zu reflektieren, was ist heute gewesen.
Ja, das ist das, was auch klare Frage ist, was können unsere Träger uns bieten? So, ne? Sind diese Räume da? In die Reflexion und gemeinsame Auseinandersetzung zu geben? Haben wir tatsächlich auch Zeit, Jungen zu hören und wahrzunehmen? Du hast es schon mal gesagt, Jungen zuzuhören, und da kann ich noch mal eine ganze Menge, also ich als Fachkraft, mitnehmen, was jungen Leben Individuelles bedeutet. Wir haben dabei jetzt gerade schon ganz viele Sachen benannt, die mit Beziehungsqualitäten zu tun haben. Beziehungsqualitäten sowohl, um ein funktionierendes Team zu haben, aber auch Beziehungsqualitäten zu den Jungen. Ja, nicht mit einem Anspruch an Richtigmachen von Jungen, sondern ihnen Emanzipationsräume in jeglicher Form zu bieten. Das wäre Beziehungsqualität. Und eine andere Frage, aber das wird, glaube ich, nochmal auch in einem weiteren Podcast kommen, wäre dann, was sind so Strukturqualitäten, ne? Die Träger bieten können, sollen, müssten, ja, um diese Arbeit möglich zu machen, auf dass wir als Fachkräfte miteinander, Männer, Frauen, alle Geschlechter, den Raum haben, um in diese Auseinandersetzungen zu gehen, was nämlich gut ist für die Jungen.
Genau, das würde ich nochmal unterstützen, weil man stellt sich immer die Frage, was muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter alles können, aber auch eine Einrichtung braucht Genderkompetenz, auch eine Einrichtung braucht interkulturelle, transkulturelle Kompetenz und so weiter. Ne? Und es ist schon, wenn ich es nochmal so hart sagen will, es gab Träger, für die habe ich es abgelehnt, Jungenarbeit zu machen, weil einfach die Struktur der Einrichtung, die Struktur der Angebote für die Jungs nicht genügend Qualität bietet, damit das seriös durchführbar ist. Dann muss man es manchmal vielleicht auch dabei belassen. Und insofern ist das eine wichtige Frage. Es gibt die Anfrage an Fachlichkeit, auch an Reflexionsniveau der Mitarbeitenden, aber eben auch, wo sind institutionalisierte Räume? Und da muss man sagen, es gibt einen Mindeststandard. Und ja, vielleicht können Michael und Kai das im nächsten Podcast ja dann nochmal genauer ausführen.
Ganz genau. Das ist das Thema des vierten Podcasts. Jetzt hast du es schon vorweggenommen. In dem werden Michael Meurer und ich unter anderem auf die strukturelle Ebene eingehen.
Ja, und das ist auch gut zuerst, weil durch dieses Strukturelle wird es überhaupt erst rund.
Und inhaltlich, und wenn wir in diese Auseinandersetzung gehen, in diesem Rahmen, es ist ja noch viel, viel mehr als nur diese Kategorie von Geschlecht. Ne? Also wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite, dann wünsche ich mir und erhoffe mir, dass er diese Sichtweise hat von Vielfältigkeit und dass wir auch mit Mehrfachzugehörigkeiten dort drin sind, ne? Mit sehr vielen Überschneidungen, Überkreuzungen, vielleicht auch Mehrfachbetroffenheiten. Ne? Eine Sensibilität dafür mitbringen auf der einen Seite. Es darf aber gleichzeitig nicht so zu Tabus führen, als dass Dinge ungesagt bleiben. Ne?
Wichtig wäre mir dabei, nochmal wegzukommen von dem Thema Identitätspolitik. Also einfach zu gucken, also ich als Frau werde zwar als Frau gelesen, das ist klar, das ist auch wichtig zu reflektieren. Dann wiederum aber, es geht darum, eine Unterstützung für männliche Geflüchtete zu kriegen. Und was ist da wirklich gefragt? Und ich habe schon oft den Eindruck, dass viele Erwachsenenkämpfe stattfinden. Also dass ich als Frau, dass ich als Mann, dass ich als türkischer Herkünftiger, als deutscher Herkünftiger, als polnischer Herkünftiger, wie auch immer, jeweils eine Identitätsfacette nehme und so ein bisschen auf den Rücken der Jungs auch austrage. Und ich glaube, wir müssen uns sehr deutlich fragen, was brauchen die Jungs wirklich und brauchen türkischer Junge wirklich einen türkischen Mann? Das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht bist du als Frau für den viel sinnvoller an der Stelle, weil er sie dir aus Persönlichkeitsgründen, aus Vorlieben für Musikgeschmack oder so dann eher eine Affinität findet und eher Fragen stellen kann, die er sonst nicht stellen würde. Und das da in eine Suchbewegung zu gehen, ich würde mir sehr wünschen, Fehlerfreundlichkeit einerseits voranzustehen und dann aber auch eine gemeinsame Suchbewegung, in der wir uns austauschen über das, was wir wahrnehmen, wieder Versuche machen, was anzubieten, nicht vergessen, dass wir was geschlechtlich, kulturell, sprachlich, wie auch immer mitbringen, aber es vielleicht doch auch mal wieder zu vergessen.
In der Arbeit mit Jungen brauchen wir statt Defizitorientierung mehr Ressourcenorientierung. Und das Gleiche brauchen wir auch als Fachkräfte im Miteinander, um nämlich tatsächlich gute Konzepte und gute Praxen für Jungen zu entwickeln.
Genau, und ressourcenorientiert für uns heißt, dass wir wohlwollend miteinander umgehen, dass wir eben nicht nur mit so einem, wir suchen nach den Fehlern oder wo ist es immer alles schwierig oder so gucken, sondern zu sagen, ja, wir versuchen was gemeinsam und vertrauen auf eine gemeinsame Linie. Und haben auch ein gegengeschlechtliches Vertrauen, dass ich schon denke, du willst für die mit den, willst als Frau mit den Jungs was, was okay ist, was auch in meine Richtung passt, dass wir an einem Strang ziehen so und genauso umgekehrt. Und ich finde, was wir gewinnen, wenn wir gegengeschlechtlich zusammenarbeiten, wenn wir als Mann und Frau, Frau und Mann zusammenarbeiten, sind Perspektivwechsel. Also geht mir immer in der Arbeit mit dir, Susanne, dass du nochmal Dinge anders siehst, Dinge nochmal, die ich auch sagen würde, sagst, aber in einer anderen Art und Weise, mit einer anderen Perspektive, mit dem, wo es meinen Blick bereichert, erweitert. Oder wo ich mal vom anderen Hügel auf das gleiche Thema gucke oder so. Und deshalb würde ich sagen, so, es ist sehr hilfreich, auch im Gender Tandems zu arbeiten, aber auch nur dann, wenn wir es gemeinsam besprechen, reflektieren und dafür Raum haben.
Genau, und genau eine Stärke davon ist ja auch ganz klar, zu dann gemeinsam zu entscheiden, wann macht welcher pädagogische Raum Sinn für den Jungen, mit denen wir gerade arbeiten.
Genau, das wäre eigentlich die schönste Vorstellung, dass wir uns überlegen, wo sind gemischte Räume angesagt, wo ist es vielleicht gut, dass du als Frau mit den Jungs sprichst oder wo ist es eher besser, dass ich als Mann mit den Jungs spreche oder wo es sogar gut ist, dass es jemand ganz anders macht.
Ganz genau.
Welch ein schönes Schlussplädoyer für den Gender-Dialog in der transkulturellen Jugendarbeit. Vielen Dank, Olaf. Vielen Dank, Susanne. Schön, dass ihr beide dabei wart, eure Erfahrungen und eure Fachkompetenz zur Verfügung gestellt habt und ich freue mich auf weitere Diskurse mit euch.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Von meiner Seite auch herzlichen Dank und vor allen Dingen großes Danke dafür, dass diese Diskurse von euch, von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendarbeit angeschoben werden.
An der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn es heißt Junge, Junge.
Dieser Podcast wurde gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen rund um das Thema Jugendarbeit findet ihr auf www.lagjugendarbeit.de.